Guten Morgen, es ist Samstag, der 28. Juni 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle Demokraten ohne Adjektive oder Possessivpronomina. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine Bitte, die kennt ihr, die um den kleinsten Teil eures bisher ungeraubten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren, einzig eure direkten Spenden halten uns auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Außerdem empfehle ich, wie immer, erspart euch Werbung und Zensur, indem ihr uns über eine der freien Quellen hört. Auf nacktesniveau.de findet ihr allerdings zum Streaming und zum Download. Und damit starten wir direkt in unser Solo für zwei. Natürlich nur mit der einen, der jungen Anna Wintour, der Nachrichtenjournalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Grüß dich, Milena.
Das stimmt, gegenüber Anna Wintour bin ich jung. Dankeschön.
Nein, nicht nur gegenüber der, würde ich mal sagen. Aber die ist ja jetzt gerade dann abgetreten. Also Anna Wintour ist, da gibt es auch einen tollen Film drüber, ist eigentlich die Modezarin der Vogue, Vogue-Chefin, eine britische Modejournalistin. Und da gibt es einen sehr unterhaltsamen Film über diesen Besen, der sie
Teufel
wahrscheinlich ist.
Der Teufel trägt Prada.
Genau, mit dem schönen Satz, ich bin nicht interessiert an den Details ihrer Unfähigkeit, als irgendjemand Mist baut. Ich habe den Satz einmal im OP gebracht, bei einer Geräteschwester, nur aus Spaß, als sie einen Fehler gemacht hat. Dass die Folgen waren drastisch.
Ja, macht man ja auch nicht. Ich habe mal einem Kollegen gesagt, ich weiß nicht, was du verdienst, aber ich finde, du bist überbezahlt.
Ist das auch daraus? Nein.
Nee, das ist nicht daraus. Das habe ich mir selber ausgedacht.
Okay, du kannst auch selbst gemein sein, ja. Naja, mein anderes, das ist natürlich so eine Zäsur, lässt einen nur nachdenken, wie lange machen wir das eigentlich schon? 196. Folge ist das heute hier. Und irgendwie.
Und also jeden Freitag, wenn ich mich vorbereite, so auf diese Sendung.
Du bereitest dich vor?
Ja, ich bereite mich vor. Ich bin ja nicht so, sagen wir mal, naturgenial wie du, also muss ich mich vorbereiten. Oh, ja. Also, aber dann, wenn ich all diese Sachen nochmal lese, ich meine, ich kriege die natürlich auch in der Woche mit, aber dann denke ich manchmal, mein Gott, also da muss ich zwischendurch, denke ich immer, oh, will ich das jetzt wirklich lesen?
Genau so.
Ja, aber der Galgenhumor hilft.
Und man fühlt sich dann auch irgendwie, als heißt man, ich fühle mich dann auch irgendwie alt. Also es ist viel geworden, ist irgendwie viel Steine zu schleppen. Und ja, eigentlich wollte ich dich ganz, ganz banal fragen, ob du sowas wie Vogue oder so mal abonniert hast, so als die übliche Einstiegsfrage zum Nachdenken oder zum Auflockern. Aber
ich habe das gelesen, ja.
Hat dich schwer gut mitgepackt.
Weniger.
Die
L eher habe ich gelesen. Aha. InStyle ist das Einzige, was ich mir immer noch angucke.
Das so. Kenne ich. Das hatte eine Ex-Freundin von mir tatsächlich im Abo. Ja, eigentlich so eine ganz hochakademische.
Also ich habe es nicht im Abo. Ja, das macht ja nichts. Weil du musst ja mal, ich interessiere mich ja grundsätzlich für alles. Und Mode gehört auch dazu. Ja? Also insofern,
Ja, es gab auch Zeitschriften, die ich häufig angeschaut habe, aber nicht im Abo hatte. Das ist schon so, ja.
Du machst das so, du machst schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und das, bist halt du. Aber
schwarze Hose?
Hast du nicht mal eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt an? Immer wenn ich dich sehe.
Ach so? Nee. Gelegentlich habe ich schwarze Hosen an, wenn ich Anzüge trage, was nicht so häufig mehr vorkommt.
Schwarze Block, schwarze Jeans hast du dann an.
Nee. Ja. Nee, also schwarze Jeans habe ich zuletzt besessen, ich glaube vor 30 Jahren oder so.
Was hast du denn dann an?
Eine ganz normale blaue Jeans meistens. Also je nach
die sieht Wetter so schwarz aus. Siehst du so ein bisschen aus wie der schwarze Block.
Okay. Also, nee, gut, wie du auch meinst. Es gibt ja noch andere Anlässe, wo ich schwarze Hosen trage aus anderen Materialien, aber das gehört hier nicht her. Aber nein, aber nee, selten. In der Regel, wenn Jeans, dann blau und im Sommer gern ansonsten auch Stoffhosen, die dann aber eher weiß, so als alte, ja, da habe ich mich daran gewöhnt in meinem früheren Beruf, so an weiß tragen, ja. Ja, jetzt haut schon mal Modetipps aus, aber das ist ja bei Anna Wintour bleibt das nicht aus, aber. Gut, du hast die also abonniert, bitte nicht abonniert, sondern regelmäßig gelesen. Das ist natürlich auch nichts, wofür man sich schämen muss.
Hin und wieder. Die Vogue habe ich nur hin und wieder gelesen. Die fand ich, weil die Sachen, die in der Vogue gezeigt wurden, die konnte ich mir jetzt eh nicht kaufen, sagen wir es mal so.
Also, ach so? Dann hast du sie ganz früher gelesen, weil ich meine, irgendwann konntest du es dir ja leisten, so als großer Star von RTL. Na komm.
Ja, aber ich meine, da sind wir in Sphären, da kostet mal so eine Hose 6.000 Euro oder so. Das ist Quatsch. Also,
ach so.
Oder 2000 im Sonderangebot.
Gut, das würde ich glaube ich auch nicht machen, wenn ich es hätte. Aber egal, ja. Es gibt leider auch andere Themen als solche. Schön wäre es, wenn wir davon über den ganzen Tag reden können. Aber es ist sieht irgendwie an allen Ecken und Enden der Krieg immer weiter auf. Und bis hin zu den fritzschen Betriebskampfgruppen, die er scheinbar bilden will. Aber dazu dann am Ende. Denn am Anfang steht natürlich das, was international da den Trommelschlag vorgibt. Der Schlagabtausch Iran-Israel scheint einigermaßen pausiert zu sein. Am vorigen Tagen pöbelte Donald Trump nochmal, dass die beiden what the fuck nicht wissen, was sie eigentlich tun. Das Ganze wurde von Bildern als Eklat im Video bezeichnet, weil Trump das Fuckwort benutzt hat. Damit hat Trump bezeichnet, dass der Bruch der Waffenruhe, der wohl unmittelbar nach der von ihm verausgehandelten und dekretierten Waffenruhe dann eintrat, doch nicht sein könne. Und er haute mit der sprichwörtlichen Faust dann wohl auf den Tisch. Und das scheinbar irgendwie auch mit Erfolg, hat man den Eindruck. Bisher blieb es ruhig und nun verlautbart die US-Regierung, dass sie angeblich auch dem Iran helfen wolle beim Aufbau eines rein zivilen Atomprogrammes. Das sind ganz neue Töne aus den USA. Bisher scheint das zu halten, Milena. Und was mich irritiert und auch meinen Kollegen Hermann, den Banker, in unserem Wirtschaftspodcast Nacktes Geld, den ihr am Freitag immer hören könnt, ist die Frage, warum bleiben die Märkte bei all dem so ruhig? Also irgendwie habe ich, ganz muss ich ehrlich sagen, bei diesem Schlagabtausch Iran-Israel das Gefühl, das ging alles irgendwie zu ruhig und zu geplant über die Bühne. Aber das bin vielleicht nur ich.
Ja, man könnte auch sagen, die Märkte haben sich dran gewöhnt, nicht? Also die Märkte kriegen ja genau wie wir jeden Tag eins um die Ohren, irgendwas Neues. Also das ist jetzt, insofern warten die vielleicht auch erst ab und schauen mal, ne? Und Trump und der Fuck-off-Eklat, es ist, glaube ich, relativ normal, dass, wenn eine Waffenruhe ausgerufen wird, dann ist noch zu einzelnen Verstößen kommt. Ja, Befehlskette hat nicht geklappt oder irgendwas, ne? Aber das war ja dann relativ ruhig. Für Trump sollte dieser Krieg sofort vorbei sein und damit sollte dann auch gut sein, ne? Aber sowas hat natürlich Konsequenzen, so eine Bombardierung. Ja? Der globale Süden, also all die anderen Länder, die jetzt nicht zum Besten gehören, die haben ja gesehen, wie die Amerikaner den Iran bombardiert haben, mal so aus der Hüfte. Und ich hatte diese Woche den Journalisten Ramon Schack bei Punkt Preradovic und er meint, dass jetzt wahrscheinlich viele Länder nach der Atombombe streben, weil sie gesehen haben, was passieren kann, wenn sie in Ungnade fallen. Ja, also quasi als Schutz, nicht unbedingt, also es sagen ja auch Militärhistoriker in Israel und auch Ex-Mossad-Chefs, dass es Blödsinn ist, anzunehmen, dass der Iran jetzt wirklich Israel mit einer Atombombe angreifen würde. Ja, also das ist, glaube ich...
Ja, absolut. Aber zumal auch, ganz ehrlich, sorry, weil dieses Argument war doch schon so uralt. Also alle paar Jahre hören wir seit vielen Jahrzehnten, der Iran stand quasi Sekunden vor der Atombombe.
Ja.
Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht mehr. Ich glaub denen kein Wort.
Nein, natürlich glauben wir denen kein Wort. Alles kann sein, ja. Wir wissen es halt nicht. Ne? Das ist halt, wahrscheinlich will der Iran die Bombe schon haben. Ja, weil als Schutz zumindest. Ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz erwähnt, das hat bei Pakistan und Indien ja auch funktioniert. Da war ja erst das Geschrei groß, wenn Pakistan die Bombe hat, dann ist die Welt in Gefahr. Ja? Wir müssen das verhindern. Und dann hatte Pakistan die Bombe, wurde stillschweigend in den Club aufgenommen, nichts ist passiert. Also selbst im Dauerkrieg Pakistan-Indien ist nichts passiert. Ja, aber auch, man muss auch sagen, Pakistan ist nichts passiert, von außen. Ja? Also ein Atomstaat wird natürlich nicht so schnell angegriffen, das ist auch ganz klar. Und die sind ja auch nicht völlig gaga. Das ist ja auch diese typische westliche, dümmliche Arroganz, immer zu denken, wir sind die Schlauen und die Guten und die anderen sind irgendwelche Schurken, die nicht bis drei zählen können oder einfach nur böse sind.
Na komm. Also Khamenei hat auf der Baerbock-Skala, würde ich dem schon 0,75 Baerbock geben für das, was er so absondert. Ja, also jetzt hat er gerade ja wieder erklärt, dass er quasi Israel in die Knie gezwungen hat. Der oberste Führer des Iran hat mehr oder weniger den Sieg erklärt. Aber wie gesagt, auf der Baerbock-Skala.
Ja, wobei.
Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch ähnlich Verwirrte hätten. Ja.
Man kann es natürlich argumentieren, dass Iran in diesem Konflikt gewonnen hat, weil noch niemals zuvor, ja, man kann es so argumentieren, weil lass mich kurz erzählen, ja.
Bitte.
Niemals zuvor hat sich der Iran, also obwohl die ja diese Militärführer ausgeschaltet haben, also die Israelis, ist die Befehlskette dadurch überhaupt nicht beeinflusst worden. Das heißt, der Iran hat so heftig zurückgeschlagen, und zwar bis zum Schluss, wie nie zuvor. Ja? Mhm. Das war auch schon sehr überraschend. So muss man es auch mal sehen. Das liest man natürlich in der westlichen Presse so nicht.
Na gut, aber also er hat sich gut geschlagen, wenn du es jetzt mal rein technisch betrachtest.
Ja.
Ist ja schwer zu übersetzen in wir haben Israel in die Knie gezwungen. Also diese Propaganda.
Natürlich, das sage ich ja nicht. Nein, das ist ja auch, das ist ja Propaganda fürs eigene Volk. Das ist ja klar.
Ja, klar.
Also wir müssen jetzt nicht Khamenei alles glauben, Gottes Willen. Ja.
Nicht? Also, wäre auch mal ein neuer Twist. Ich meine, das wäre keine Putin-Knechte mehr, sondern Khamenei-Knecht. Klingt auch.
Ja. Klingt auch. Ja, Hauptsache Knecht, ja.
Also bei mir bleibt das Gefühl, ich schließe mich da Hermann an und sage, nee, also da ging kurzzeitig der Ölpreis rauf, aber dann ging er auch wieder runter. Es gab wenig Bewegung an den Märkten, nur stark nach oben. Der israelische Aktienindex hat stark angezogen über diese ganze Zeit. Das kann natürlich Jubel in Israel sein darüber, dass das relativ glimpflich ausging. Insgesamt war es mir auch zu glatt. Jetzt, bevor dann wieder böse Kommentatoren kommen, gut, die kommen immer, die dann sagen, ja, hättest du gern mehr Tote gehabt? Nein, hätte ich nicht gern, ihr Lieben, ich hätte gern gar keine Toten gehabt. Ich finde es nur... Ja, etwas, es wirkt ein bisschen, wie es hätte alles abgesprochen sein können. Das kann natürlich meine inzwischen ausgewachsene Paranoia sein, bei all dem, was ich die letzten Jahre so gesehen habe.
Ja, aber
habe.
Warum?
Was warum? Weil es für Trump ein Riesengewinn ist am Ende. Der steht außenpolitisch gut dabei da. Es ist militärpolitisch, also ich sag rüstungspolitisch, für die Lobby dahinter ein Riesengewinn. Stichwort NATO 5% Ziel und Aufrüstungskampagne. Also das verdienen wieder die gleichen, die immer verdienen, über dem, was wir die letzten 5 Jahre gesehen haben. Die Umverteilungsmaschine läuft weiter. Und denen allen kam es recht zu Pass. Der Iran kann sich auch hinstellen und sagen, wir haben uns, wie gesagt, gut geschlagen, können jetzt Forderungen an Stellen, was das Zivilatomwaffenprogramm angeht. Und nach allem, was man so von Militäranalysten liest, ist es ja, sagen wir, bestenfalls stark umstritten, dass die USA wirklich militärisch irgendwas gerissen hätten. Da gibt es ja Scott Ritter, der ja der ehemalige Waffeninspekteur, der immer kräftig gegen Trump schießt und die USA im Allgemeinen sagt ja, das, was sie da gemacht haben, 3 Löcher in den Fels geknallt, war bedeutungslos. 2 der Anlagen, die sie bombardiert haben, waren eh leer und die 3. haben sie nicht richtig getroffen. Da sagt auch ein weiterer Militärexperte, ein Lieutenant Colonel der USA, sagt, da hätte man die 10-fache Menge an Bomben draufhauen müssen, auf Fordo, diese
völlig klar.
Große Anlage. Also das Ganze kann auch ein reiner Showangriff gewesen sein.
Ja, alles ist möglich, natürlich, das wissen wir. Ich persönlich denke das nicht. Und Trumps Verhalten ist natürlich zu erklären durch seine innenpolitischen Probleme.
Ja.
Also dieser Krieg, seine MAGA-Fraktion war ja absolut gegen diesen Krieg mit dem Iran. Die wollen ja keine Kriege mehr irgendwo auf der Welt. Auf der anderen Seite sind unter den Republikanern auch sehr viele Kriegstreiber. Und die hat er natürlich mit diesem Angrifflein, ja, befriedigt. Also so nach dem Motto, wir haben ja was gemacht. Also so könnte man das auch erklären. Es ist schwierig. Man kann es in viele Richtungen erklären und denken. Ja, wir wissen es nicht. Wenn wir es wüssten, müssten wir sterben. Ich sag's dir.
Ja, wissen wir vielleicht trotzdem. Aber was wir wissen, ist, dass die NATO, besonders Mark Rutte, völlig ausgezogen ist vor Freude. da ist dann was passiert, was man, wie so häufig in den letzten Jahren, auf den ersten Blick für ein Video von Snickling halten könnte, aber sich dann als Realität rausstellte. Mark Rutte schickt Donald Trump private Nachrichten, also per Messenger irgendwie, und formuliert, kann man sagen, Melina, irgendwie im Trump-Stil, oder? Greatest president ever, you're the man, you did it, the Donald, you Donald are the greatest, you finally did it. Stritt dann mit Trump zusammen beim NATO-Treffen in Den Haag, glaube ich, war das, vor die Presse, lobt Trump und sagt, da musste Papa mal auf den Tisch hauen und nennt ihn mehrfach Daddy. Selbst die Bild ist dann irritiert und das will was heißen, wenn das Regierungsblatt Bild irritiert ist und titelt, was ist da passiert? NATO-Chef nennt Trump Daddy. Ja, Melina, was ist da passiert? Die NATO war ganz verzückt über Donald Trump und hat dann einmütig beschlossen, jetzt 5% des Bruttoinlandsproduktes ihrer Insassenstaaten, das muss man nochmal wiederholen, weil 5% des Bruttoinlandsproduktes, also 5% quasi der Wirtschaftsleistung Deutschlands zum Beispiel, die ist jetzt nicht mehr ganz so toll wie früher, aber alle NATO-Staaten zusammen nehmen jetzt also 5% ihrer Bruttoinlandsleistung und überweisen die mehr oder minder zu The Donald, weil die NATO ist nichts anderes als eine militärische Einkaufsgemeinschaft bei amerikanischen Rüstungskonzernen und Donald Trump hat so richtig abgecasht und dafür, dass er so richtig abcasht, leckt ihm Mark Rutte den Stiefel und sagt, Big Daddy, du bist der Tollste.
Ja, ich bin mir nie so ganz sicher, ob Trump die NATO ist und die NATO Trump. Ja, ich glaube eher, die NATO ist eher der Deep State und Trump ist der Gegner. Ja, obwohl er natürlich auch profitiert von. Aber Mark Rutte, der hat den ersten Trump-Schleimer-Preis gewonnen. Ich habe schon gehört, Macron ist schwer beleidigt. Starmer auch. Ja. Und das Lustige ist ja, bei einem normalen Präsidenten wäre das nach 5 Minuten vergessen. Gut, dann wird das ja auch gar nicht stattfinden. Aber Trump macht sich ja noch einen Spaß daraus. Ja. Dann lässt das Weiße Haus posten, Daddy's Home, als er zurückgekommen ist. Und dann noch irgendein Lied, Hey, Hey, Daddy. Ja.
Er ist der genialste Troll, der derzeit Politik macht. Das muss man zugeben. Ja, wenn er
eins der wurde ja auf einer Pressekonferenz auch noch gefragt und dann steht ja der Außenminister Rubio hinter ihm und konnte sich ja gar nicht mehr einkriegen, ja, und hat immer so gegluckst, so gelacht, ja. Die haben sich kaputt gelacht über den Rutte. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist wohl auch nicht besonders einfach mit Trump, mit dem umzugehen. Der sieht ja weder Rutte noch Merz noch Macron irgendwie auf Augenhöhe. Ich glaube, die einzigen, die er auf Augenhöhe sieht, ist Xi in China oder Putin. Ja, ich meine, das war bei früheren US-Präsidenten genauso, nur die waren höflicher, zumindest nach außen. Ja, und Europa hat ja auch überhaupt kein Pfund in der Hand, das Trump beeindrucken konnte. Das sind Vasallen, die Daddy jetzt auf die Wiese schickt. Macht euer eigenes Ding, ihr seid jetzt erwachsen. Raus aus dem Hotel, Daddy. Und ich meine, ja, Europa muss anfangen, sich auf eigene Interessen zu konzentrieren. Aber das ist ja mit den jetzigen Politdarstellern überhaupt nicht möglich. Die wollen ja nur Joe Biden zurückhaben oder irgendwas Ähnliches.
Ja, ja. Deren Interessen
die wollen eigentlich, sind eben genau nicht Europa. Die wollen einen richtigen Daddy wieder haben. So einen, der ihnen ganz nett sagt, der ihnen über den Kopf streicht und dann sagt, was sie zu tun haben. Und nicht einen, der ihnen in die Fresse spuckt. Ja. Das ist eigentlich nur der Unterschied.
Tja, also was sie jedenfalls beschlossen haben, ist besagte 5% Orgie und das läuft nachweislich ziemlich direkt in Trumps Kassen. So richtig das ist, die NATO ist der restliche Deep State noch in seinem Handeln. Nur trotzdem sind die amerikanischen Rüstungskonzerne am Ende die im Wesentlichen davon profitieren. Selbst wenn jetzt Deutschland zum Beispiel seine schweren Waffenträger in Australien produzieren lässt, wie es in der deutschen Presse so schon heißt, dann guckt man hin, stellt man fest, das ist Rheinmetall Australia, die das produzieren. Und Rheinmetall gehört dann wieder zu großen Teilen, ja, für Fidelity Investment und BlackRock. Also am Ende gewinnt Trump letztlich und kriegt.
Ich weiß nicht, ob es Trump ist.
Naja, Trump ist die amerikanische Volkswirtschaft, ne?
Ja, die amerikanische Volkswirtschaft. Ich glaube, da sollte man nicht so tun, als ob das Trump sich in die Tasche steckt.
Nee, nein, das meine ich nicht. Nein, Entschuldigung, du hast mich falsch verstanden. Aber Trumps Riesenziel ist ja das Staatsdefizit, oder Problem ist das Riesenstaatsdefizit der USA.
Ich weiß, ja. Ja. Das will er ganz sicher. Aber ja, natürlich, BlackRock, von diesem ganzen, was jetzt passiert, diese europäische Kriegswirtschaft, die ja auch von der Leyen nochmals ausgerufen hat auf dem NATO-Gipfel, ja, 800 Milliarden, die war ganz stolz. Also das 800 Milliarden in den nächsten 4 Jahren für Rüstung, da freuen sich einige. Ja, da freuen sich die Palantirs und die ganzen Milliardäre freuen sich. Die haben ja alle investiert in Rüstung, genauso wie die alle in Pharma investiert haben. Ja. Und das ist ja auch so lustig. Wir gucken ja alle, die Doofen gucken jetzt, oder wir alle gucken gebannt irgendwie nach Venedig, wo jetzt Jeff Bezos... Tja. Und seine Frau Laureen.
Die hat die Namen oder sind die nummeriert inzwischen? Also die haben wahrscheinlich auch zwei Namen.
Nee, bei Bezos ist die zweite Frau.
Ach so, also,
bei Bezos ist es ganz normal die zweite Frau. Sie hat sich kennengelernt, sich beide scheiden lassen. Ja, entschuldige mal, das ist ja schon normal. Und sie hat natürlich auch schon so ein Selbstdarsteller-Gen und streckt gerne ihren gemachten Busen in die Kamera. Und das macht sie jetzt. Ich meine, die Nachrichtenagenturen, die Nachrichtensender, wahrscheinlich die Agenturen auch, haben alle Reporter hingeschickt, ja, um sich das anzugucken. Und ich meine, Bezos ist jetzt nur noch der viertreichste Mann der Welt mit einem Vermögen von weit über 200 Milliarden. Ja. Also der hatte zum Beispiel letztes Jahr noch unter 200 Milliarden. Da sieht man halt auch, wie die schnell reich werden. Ja. Und Elon Musk hat jetzt mehr als 400 Milliarden. Das ist für mich auch neu gewesen. Ich habe mal nachgeguckt, weil der war bei mir in meinem Kopf auch noch so mit 200-300 Milliarden. Aber das nimmt ja unfassbare Summen an. Ja, da leben ja ganze Länder von.
Tja.
Was die mal, ja, genau. Und wir starren aber dahin und sagen, boah, hat die tolle Kleider und Bezos.
Das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Da habe ich nicht gestarrt. Und auch die Brüste sind mir bisher nicht aufgefallen. Aber das werde ich natürlich sofort nachholen, mir die anzugucken. Ja. Ja. Wie die alle verdienen und warum, das hat Norbert Hering recht gut mal wieder zusammengefasst und gezeigt, wie das dann doch irgendwie mit der NATO zusammenhängt. Hering schreibt aus seinem Blog, die regierungskritische Wochenzeitung Der andere Krant, übersetzt mit Die andere Zeitung, berichtet am 7. Juni, dass NATO und Regierung inzwischen eingeräumt haben, die Regierung von den Niederlanden in diesem Fall, was sie zuvor bestritten hatten, dass sich verschiedenste niederländische Ministerien an NATO-Ziele halten müssen, deren Einzelheiten gegenüber Öffentlichkeit und Parlament geheim gehalten werden. Die Ziele beziehen sich darauf, die Gesellschaft wehrhaft gegen Störungen durch Gesundheitsrisiken, Klimawandel, Naturkatastrophen, Infrastrukturausfälle und gesellschaftliche Verwerfungen zu machen. Hintergrund ist, dass sich 2023 der damalige Ministerpräsident Mark Rutte, jetziger NATO-Chef, und andere Regierungschef der NATO-Mitgliedstaaten auf dem Gipfel in Vilnius zur Umsetzung sogenannter Resilienzziele verpflichtet haben. Im Abschlusskommuniqué des Gipfels ist das erwähnt. Die Ziele allerdings wirken eher harmlos, weil sie nur sehr vage und allgemein formuliert sind. Es gibt jedoch, wie jetzt offiziell bestätigt wurde, ein geheimes Dokument, in dem diese Ziele konkretisiert werden. Die NATO-Pressestelle teilte Der andere Krant mit, dass das Dokument, auf dessen Grundlage die Niederlande und andere NATO-Mitgliedstaaten eine Resilienzpolitik verfolgen, geheim sei. Der Abgeordnete Pepin van Hauwelingen, bestimmt habe ich das falsch ausgesprochen, spricht in dem Bericht von einem riesigen schwarzen Loch in unserer Demokratie. Er betont, ob er unsere Demokratie kennt, weiß ich nicht. Er betont, dass die Resilienzziele der NATO nicht auf militärische Angelegenheiten beschränkt sind, sondern zahlreiche Politikbereiche wie Klima und öffentliche Gesundheit umfassen. Mit einem Kabinett, das eine geheime Agenda verfolge, könne das Parlament seine Kontrollfunktion nicht richtig wahrnehmen. Tja.
Ja.
So also, funktioniert die NATO.
Ja, die NATO kontrolliert dann unseren Straßenbau, die WHO und unsere Maßnahmen bei den nächsten Pandemien und die Impfungen. Also für mich ist das, natürlich hast du recht, das ist einerseits Geld verdienen und viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist das ja auch der Weg zum Global Government, zu einer Weltregierung, ja, die natürlich nicht demokratisch ist. Und da schaffen ja die Staatschefs selber ihre Macht ab, ja, indem die das sowas unterschreiben. Ja?
Ja.
Also wenn die Parlamente draußen sind, dann ist es Staatsstreich. Das haben wir bei Corona auch schon erlebt. Das haben sie versucht bei Corona in Deutschland und haben gemerkt, es klappt. Ja? Mhm. Also es klappt. Und natürlich soll der Bürger, der Doofe, der denkt, dass er bei irgendwelchen Wahlen irgendwas ändert, der soll davon so wenig wie möglich erfahren und in seiner Truman-Show bleiben. Und aber ich, für mich zeigt das auch, dass das ja diese Strukturen und Trump, also NATO und Trump, durchaus im Krieg liegen, ja. Also Trump tritt ja auch aus der WHO aus. Warte, lass mich kurz bitte.
Ja, klar, Entschuldigung.
Trump tritt aus der WHO auf und jetzt hat er auch Gavi, der Impfallianz von Bill Gates, die Mittel gestrichen. Ja, also er arbeitet ein bisschen gegen dieses Global Government. Das ist so mein Herangehen an diese Geschichte. Aber ich glaube, die haben ja auch Zeit. Der tiefe Staat hat ja Zeit. Der muss ja nur erstmal 3 Jahre warten, bis Trump weg ist. Hm. Ja, in 3 Jahren ist ja Trump weg. Hm. Das ist ja absehbar. Und ich glaube nicht, dass jemand diese Politik von Trump dann weiterführen wird.
Na, mal sehen. Aber sie haben eben auch gemeinsame Interessen. Das zeigt ja diese 5%-Orgie da, über die Trump sich freut und über die, die sich Rutte freut, weil die einen denken sich super. Also die 5%, die sie in amerikanische Firmen pumpen, die kriegen sie natürlich dann als Kickback wieder. Uschi von der Leyen hat von Pfizer sicherlich 1-2 Aktien einstecken dürfen und Herr Rutte dürfte auch das ein oder andere kleine Kickback-Ding von seinen Waffenproduzenten kriegen, wie auch. Oder wenn das nur ein später Versorgungsposten dann ist, wenn er dann mal in der NATO ausrangiert ist. Jedenfalls haben sie eben auch gemeinsame Interessen und Trump hat ja mit dem Angriff auf den Iran zum Beispiel bewiesen, dass seine eigenen Geldinteressen im Zweifelsfall überwiegen oder wie Hermann der Banker immer sagt, nie war so viel sichtbarer Insiderhandel auch wie unter Trump. Ne? Trump, der Herausgeber eines Meme-Coins, der die Gesetze für seine Bitcoin-Geschäfte immer genauso strikt, wie sie gerade sein müssen. Es gibt vor Trumps Maßnahmen immer erstaunliche Aktienkäufe und Verkäufe an den Märkten, an denen man davon ausgehen kann, das ist Insiderhandel. Also Mr. Trump benutzt sein Office auch sehr gern, kann man sagen, um sich selbst mehr Geld zu verschaffen. Also da ist er völlig rückhaltlos und völlig skrupellos, was das angeht. Insofern ist er, glaube ich, nicht in erster Linie auf Kreuzzug gegen den Deep State, sondern für die eigenen Absichten. Und wie das in Deutschland...
Es ist schwer zu sagen, aber was ich möchte noch ein Argument für dieses Global Government, also für das Ziel Global Government, Weltregierung anbringen. Und das ist für mich ein Argument oder besser gesagt ein Indiz ist, dass das Militär überall gezogen wird. Ja? Ja. Also wir haben es bei Corona gesehen, da wurde der Corona-Krisenstab wurde von einem Bundeswehroffizier geleitet. Das war ja auch, man fragte sich ja eigentlich, warum, ja. Mhm. Und das passt natürlich auch dazu, dass Deutschland, dass sein Militär wieder feiert und in den Mittelpunkt rückt. Ja, Milliardenaufrüstung, Kriegsbereitschaft, Kampfkraft.
Größtes Militär
Europas. Veteranentag, genau. Größte konservative Armee Europas, Wehrpflicht und so weiter. Übrigens haben mir ein paar geschrieben, das Wort Kampfkraft, das sei ja völlig normal bei der Bundeswehr und das wäre ja überhaupt nichts Besonderes, dass man das so erwähnt. Denen möchte ich nur kurz sagen, ja, das mag innerhalb der Bundeswehr so sein und der Typ war von der Bundeswehr, aber die wissen schon, diese Leute, die dann in dem Fernsehen auftreten, was sie sagen. Das glaube ich schon. Und wenn man bedenkt, dass immer weiter von der Wehrhaftigkeit bis zur Kriegsbereitschaft und dann ist für mich Kampfkraft schon wieder ein kleiner Eskalationsschritt, kann man so oder so sehen. Das war meine Interpretation der Dinge. Aber natürlich, wenn du eine Global Government haben willst, brauchst du ein starkes Militär, weil du ja eine Diktatur errichtest, ja. Und wenn du eine Diktatur errichtest, wird es immer Menschen geben, die das nicht möchten. Und die muss man halt auch bald niederschlagen. Das haben wir auch sehr schön bei Corona gesehen, wie das geht. Und ich glaube, das ist neben viel Geld das ganz große Ziel. Ja.
Sie radikalisieren sich da, Frau Preradovic, das muss ich sagen. Aber tatsächlich ist es so, als ob das, was du da sagst, durch Fakten unterlegt wird, wenn wir auf BlackRock Fritz schauen. Denn da scheinen Betriebskampfgruppen wiederzukommen. Die Betriebskampfgruppe Fritz jedenfalls, die hat er gerade gegründet. Denn er hat gesprochen, der BlackRock-Verwalter und jetzige Bundeskanzler Deutschlands, Friedrich Merz, und zwar vor dem Bundesverband der deutschen Industrien und der noch nicht Reichsindustriekammer heißt, aber eigentlich kurz davor stehen könnte, wenn wir in die Welt schauen. Die Welt schreibt, ausgerechnet mit einem Bekenntnis zum Militär erntet Friedrich Merz den größten Applaus. Die Bundeswehr muss zurück in die Mitte unserer Gesellschaft, ruft der Bundeskanzler auf dem Tag der Industrie in die Halle und die versammelten Wirtschaftsvertreter stimmen ihm offensichtlich zu. Na, Potzblitzer. Verteidigung, Sicherheitspolitik, die Zeitenwende, das sind die wesentlichen Themen, auch für die Unternehmen und ihre Lobbyisten, schreibt die Welt. Der Verband hat zu seinem jährlichen Kongress ein dazu passendes Papier mit dem Titel Gesamtverteidigung vorgelegt. Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist Hauptsache gegendert, ja. Unternehmerinnen und Unternehmer wollen Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes übernehmen, sagt der BDI-Chef. Merz fordert die Unternehmer auf, die Verteidigungsfähigkeit des Landes auch mit ihren Mitarbeitern zu unterstützen. Nicht Geld sei das entscheidende Problem bei der Bundeswehr, sondern qualifiziertes Personal. Wir werden eine Reserve aufbauen müssen, sagt der Kanzler. Die Firmen müssen ihren Mitarbeitern immer wieder mal die Gelegenheit geben, bei den Streitkräften zu üben. Es sei ein großer Fehler gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen, sagte Merz. Tja, Milena.
Ja, früher musste man zum Erste-Hilfe-Kurs, ne, in der Firma. Jetzt musste es zur Bundeswehr. Das ist auch. Ja,
ich sehe die Betriebskraftgruppen wiederkommen.
Ja, ich finde, das passt alles wunderbar zusammen. So wie alles, was wir noch bereden werden, wunderbar zusammenpasst. Alles
Zufall. Nichts hat mit irgendwas zu tun. Das wisst ihr in unserer Demokratie. Und so ist es auch mit den Gerichtsurteilen und dem, was da so die vermeintlich unabhängige deutsche Marionettenjustiz so veranstaltet ist. Anfangen tut es diese Woche oder fing es mit dieser Woche mit einem erstmal ganz erfreulichen Urteil in einer Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Das schreibt selbst, Zitat, dass mit Verfügung des Bundesministeriums des Inneren und Heimat vom 5. Juni 2024 ausgesprochene Verbot des Kompaktmagazins oder der Kompaktmagazin GmbH und ihrer Teilorganisation ist rechtswidrig. Das erst- und letztinstanzlich zuständige Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat es deshalb mit heute verkündetem Urteil aufgehoben. Soll heißen, Kompaktverbot ist verboten. Nancy Faeser, die bekennende Antifa-Unterstützerin, Faschistin und Antidemokratin, hat etwas Rechtswidriges getan. Das hält tatsächlich offiziell das Bundesverwaltungsgericht fest.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Alle schreiben jetzt, ja, Riesenblamage, Niederlage für Faeser und so weiter. Ich sehe es anders. Hier ist ein Tabu gebrochen worden, nämlich das Tabu Pressefreiheit. Ja, also in den Köpfen der Deutschen ist angekommen, es ist okay, wenn man versucht, die Presse mundtot zu machen. Und es ist ja nicht so, dass der neue Innenminister Dobrindt Faesers Kurs irgendwie gestoppt hätte. Der hat ja weiterlaufen lassen und abgewartet. Ja. Und ich glaube, damit ist jedes Mal, wenn ein Tabu bricht und auch wenn es diesmal nicht geklappt hat, es ist da, dass man, es ist nichts Schlimmes, wenn man versucht, ein Blatt, das einem nicht gefällt, aus irgendwelchen Gründen zu verbieten zu lassen. Und ich glaube, damit ist Tür und Tor geöffnet, auch erfolgreichen Versuchen demnächst. Ja. Also ich sehe das eher so. Und mit Parteien ist es ja dasselbe. Da macht der SPD-Chef Klingbeil weiter. Der hat ja jetzt erst wieder gesagt, dass er die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens als notwendige Pflicht sieht. Wörtlich, das ist ein historischer Auftrag, den wir haben. Das klingt fast wie göttlicher Auftrag. Ne?
Irre.
Ja, also ich sehe das alles nicht so wahnsinnig positiv. Man könnte natürlich sagen, ja, diesmal hat ein Gericht ein Urteil gesprochen. Vielleicht war es auch zu doof angelegt, dieses Vereinsrechtes, ja. Aber ich glaube, hier ist ein Tabu gefallen und wir werden mehr davon hören und sehen.
Ich stimme dir leider uneingeschränkt zu und kann die Freude auch nicht teilen. Wir haben ja nach diesem Urteil von links bis rechts alle möglichen Jubeltöne gehabt. Ne? Manche sagten, die ich sehr schätze normalerweise, sagten, da hat der Rechtsstaat nochmal funktioniert. Andere sagten, Nancy's Feserskurz ist jetzt aufgehalten. Ja, das kam von rechts, das sei ein Ende. Das ist alles Unsinn. Und wer sich das Urteil etwas näher anschaut, sieht, da stimme ich dir völlig zu, sieht eigentlich die Anlage für viel Dunkles, was kommt. Es gab da ein paar Juristen, mit denen ich sprechen konnte im Hintergrund, recht namhafte Juristen auch, aber die sich aus Gründen natürlich nicht öffentlich mit so jemandem wie mir dazu irgendwie zeigen würden oder zitieren lassen, was ich auch verstehen kann, denn das hat natürlich Konsequenzen, die befinden sich noch tief im Apparat. Die sagen auch ganz klar, wenn wir da hinschauen, die Verwendung des Vereinsrechts für das Verbot ist unspektakulär. Das war absehbar, dass das in Ordnung ist. Die offenkundige Rechtswidrigkeit dieses Überzugs war auch klar. Es war mehr als wahrscheinlich, dass das Gericht das ablehnen muss, auch wenn man daran zweifeln kann, dass es das überhaupt noch tut. Wir hätten auch schon so weit sein können im Abbau unseres Restrechtsstaates, dass es das nicht mal macht. Aber und das riesige Aber ist so groß, das ersetzt alles andere. Das Gericht erklärt ja im Nebensatz in seinem Urteil, dass Martin Sellners Äußerung über Remigration ganz klar verfassungswidrig seien und dass dieses Auftauchen von Martin Sellner bei Kompakt ja ein Grund wäre, das zu prüfen. Also im Nebensatz wird ein österreichischer Autor, den ich nun in seinem Werk genau angeschaut habe, der an keiner Stelle offenkundig verfassungswidrig ist, also der offenkundig nicht verfassungswidrig ist mit dem, was er sagt, egal wie sehr man das ablehnen mag, der wird schon mal als Outlaw gebrandet und das Gericht sagt, ja, hier war es halt knapp, was auch ein völliger Unsinn ist. Ja, hier überwiegt noch nicht die Verfassungsfeindlichkeit des Magazins. Siehste, ja. Damit hast du völlig recht. Ja. Was gemacht wurde, ist also tatsächlich, dass die Tür ein Stückchen aufzutreten und sagen, na, Sie sind noch mal knapp davongekommen, Herr Elsässer, mit Kompakt. Beim nächsten Mal kann es aber anders aussehen, insbesondere wenn Sie mit dem Sellner zu tun haben. Also dieses Urteil, das ist ein trojanisches Pferd und ist in keiner Weise ein Grund zur Freude. So wichtig und gut das für Kompakt selbst ist, denen sei es gegönnt. Und natürlich auch allen, die davon jetzt so direkt profitieren, aber da ist nichts abgewendet. Und Nancy Dobrindt setzt Feserskurs mit Volldampf fort. Ja, genauso, ja. Genauso wie Fritz Merkel ja genauso weitermacht.
Der sagt ja auch solche Sachen. Ich meine, dass der so weitermacht, genau wie Nancy Faeser, also der CSU-Mann, wie die Superlinke Nancy Faeser, das zeigt ja auch nochmal, dass es um eine große Agenda geht.
Natürlich.
Bei der diese Figuren halt nur mitlaufen. Ja. Weil normal müsste man sagen, der CSU-Mann müsste doch völlig anders handeln als Antifa-Faeser. Tut er aber nicht, sondern er macht genau dasselbe. Ja? Er sagt auch dieselben Dinge. Er sagt, 2/3 der politisch motivierten Straftaten werden dem Phänomenbereich rechts zugeordnet, genau wie Faeser. Ja. Und er weiß auch ganz genau, dass Hakenkreuze, die von Antifa auf AfD-Büros geschmiert werden, auch unter rechtsradikal Phänomenbereich fallen. Ja? Das weiß der ganz genau. Der macht ganz genau und er fordert auch strengere EU-Regeln zur Kontrolle der sozialen Medien. Ja,
exakt.
Und das nicht. Ja, ganz genau. Also es ist, als ob man, also da ist überhaupt nichts verändert. Das ist der gleiche, also der Mann macht das absolut Gleiche und das ist völlig klar, dass es geht nicht um die einzelnen Figuren. Diese Figuren verfolgen eine Agenda, die sie verfolgen wollen, müssen oder sonst was. Und es ist völlig egal, wer da sitzt.
Also, dass du ihn jetzt einen Mann genannt hast, ist natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, weil du weißt nicht, ob Alexander Faeser von außen betrachtet wirklich ein Mann ist oder eine Frau oder Nancy Dobrindt, wie sie sich definiert. Da wollen wir jetzt nicht irgendwie rechtswidrig werden. Aber was wir wissen, ist das, und das kann man nicht skripten, das ist schon irre, dass einen Tag nach diesem Kompaktverbotsurteil, das ja auch für dieses Datum angekündigt war für einige Zeit, einen Tag danach, an dem Tag, der auch der 122. Geburtstag von George 1984 Orwell ist, also ist Feiertag, er ist nicht mehr, glaube ich, nicht mehr selbst gefeiert, Herr Orwell, aber zumindest ist es rechnerisch sein Geburtstag. Genau an diesem Tag da veranstaltet besagter Innenminister Alexander Faeser Etwas, das Vera Lengsfeld auf reitschuster.de einen, Zitat, Einschüchterungskrieg gegen die Bevölkerung nennt. News beschreibt es so, in ganz Deutschland hat die Polizei am Mittwochmorgen Bürger aus dem Bett geholt und vernommen. 65 Hausdurchsuchungen fanden statt anlässlich des 12. Aktionstages gegen strafbare Hasspostings und Hasskriminalität im Netz. Ja, insgesamt, so schreibt es die Behörde von BKA-Chef Holger Münch, wurden über 180 polizeiliche Maßnahmen in mehr als 140 Ermittlungsverfahren umgesetzt. Laut BKA sind die am häufigsten verfolgten Straftaten Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Belohnung und Billigung von Straftaten und Beleidigung. Ja, und besagter Innenminister Alexander Dobrindt sagte dazu noch, es wird auf Dauer nicht reichen, nur gegen das, was wir in Erkenntnissen haben, vorzugehen. Damit meint er diesen Aktionstag, ja? Das reicht
natürlich.
Alex Dobrindt nicht. Auf europäischer Ebene müsse es Entscheidungen geben, die eine stärkere Kontrolle des Internets ermöglichen. Die Plattformbetreiber sollen anstatt der Behörden mehr Löschungen von Beiträgen vornehmen, Melina.
Ja, der eskaliert Faeser. Das muss man sich mal vorstellen. Der CSU-Mann eskaliert nochmal, Frau Faeser. Und wenn man sich diesen Aktionstag, das ist ja der Aktionstag, bei dem letztes Jahr der Rentner Niehoff überfallen wurde. Also die Nummer Schwachkopf gegen Habeck, ja. Das war der Grund, ja. Dieser Aktionstag. Und natürlich ist das Einschüchterung des Bürgers. Aber was so interessant ist, in einem Fall haben sie jetzt bei diesem Aktionstag auch jemanden überfallen. Also die Polizei hat jemanden überfallen, der das Wort Nazischlampe benutzt hat. Irgendwie gegenüber einer nicht genannten Politikerin, nehme ich mal an. So, Nazischlampe. So, jetzt erinnern wir uns, als sich Alice Weidel gegen Nazischlampe gewehrt hat, da hat die verloren vor Gericht gegen die Sendung Extra 3 mit der Begründung, das sei eine satiregeschützte Meinungsäußerung gemäß Artikel 5 Grundgesetz und Weidel müsse als öffentliche Person solche Kritik hinnehmen. Das war 2017 und daran sieht man natürlich, dass sich sehr viel A geändert hat und dass natürlich B mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? Also ich meine, Nazischlampe ist, glaube ich, schon noch auch eine größere Beleidigung als Schwachkopf, oder? Irgendwie. Also finde ich jetzt, ne? Aber klar, da also jetzt wird wieder jemand, obwohl es dieses Urteil zur Nazischlampe bereits gibt, wird jemand überfallen von der Polizei, weil er es benutzt hat im Internet.
In der Tat. Und weißt du, was besonders witzig ist? Wer, finde ich zumindest, wer nicht überfallen wird? Oder was die andere Seite derweil macht. Weil über diese Vorgänge, über diesen Aktionstag der Gestapo-Nachfolger hat ja das Ausland wirklich entsprechend auch Widerhall gegeben. Das Internet ist voll davon zu sagen, Deutschland ist wieder da, wo es 33 aufgehört hat. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen überzogene Darstellung. Wir sind zum Glück noch nicht da, wo die Gestapo wieder Menschen mitgenommen hat. Aber die Methode ist hier komplett die gleiche. Die Menschen werden eingeschüchtert. Selbst die doch ansonsten apologetischen Rechtsgelehrten, die da immer wieder auftreten und immer sagen, ja, wir drohen irgendwie den Rechtsstaat zu erodieren, wo ich mir denke, Jungs, wann findet ihr denn eure Genitalien und sprecht es mal aus, dass es den gar nicht mehr gibt. Selbst die haben ja
die dann... Die sind genau wie die mit dir gesprochen haben, die Juristen, sind die noch im Apparat, verstehst du?
Nein, also, ein Staatsrechtler in der Uni ist nicht so im Apparat, dass er seine Professur nicht dafür verwenden könnte, auch mal einen Mund aufzumachen, finde ich. Ja, denke ich, absolut. Die war ja eben noch nicht im Apparat. Die haben sie dann verhindert, dass sie da reinkommt, in der Tat.
Doch, die war schon da.
Nee, die war noch in der Probezeit sozusagen und konnte dann da wieder rausgekickt werden, was natürlich für sie sehr bedauerlich ist. Ich sprach ja, die Juristen,
denk
die vorhin
an
meinte.
Michael Main, den wollten sie auch schon. Ne?
Wollten sie, ja, haben sie aber nicht gekönnt, weil der eben im Sattel sitzt als Professor. Ja.
Naja.
Gut so, da soll er auch sitzen bleiben.
Gut.
Jedenfalls, die, mit denen ich sprach vorhin, das waren welche tatsächlich aus dem Behördenapparat der Strafverfolgung und der Juristerei, die sicherlich rausgeschmissen werden würden, wenn sie sich öffentlich zu solchen Äußerungen bekennen würden. Aber auch das spricht ja schon für sich, ja. Also wir haben weder Meinungsfreiheit in Deutschland, noch Pressefreiheit, noch haben wir da einen Rechtsstaat. Das ist einfach, bestenfalls gab es den gestern, auch darüber kann man streiten. Und was wir auch haben, ist eine derartige Willkür und derartig klare, totalitär diktatorisches Regime agieren, das klar wird in dem, was News beispielsweise berichtet. Die News schreibt, die CDU-Ministerin Karin Prien finanziert Mordaufruf gegen, Zitat, reiche Menschen mit 475.000 Euro. Ausgerechnet die sogenannte Gewaltschutzreferentin beim Bundesverband Trans ruft dazu auf, reiche Menschen zu töten. Ganz wörtlich, ganz direkt im Internet. Die Lobbygruppe wurde seit 2020 mit 2,4 Millionen Euro vom Bundesfamilienministerin gefördert. In diesem Jahr bekommt sie fast 500.000 Euro. Konsequenzen gar keine. Und am Aktionstag klopfte es bei dieser Person nicht, so wie man weiß. Also es ist halt immer
die Frage. Ja, lies mal vor, was sie gesagt hat.
Habe ich doch gerade gesagt. Also, dass sie einen Mord aufruft.
Nee, also dann lese ich es vor. Ja, weil das so, ich finde es so hart. Ich finde, das muss man nochmal gelesen haben. Ja, meine Position, das hat sie auf Blue Sky geschrieben. Ja, meine Position ist, dass der Mord an unverantwortlich reichen Menschen nicht nur ethisch vertretbar, sondern nachgerade geboten ist. Sie vorher zu foltern, ist meines Erachtens ethisch nicht notwendig, aber vollkommen in Ordnung. Das ist so krass, das muss man mal gesagt, muss man mal vorgelesen haben, finde ich.
Gut, das ist auch Psychiatrie würdig. Also ich meine, das ist schon absolut, dass das überhaupt, ja, gar keine Frage. Aber mein Tipp, es bleibt ohne jede Konsequenz.
Das ist übrigens derselbe Verein, der wegen gewaltvoller Diskussionsatmosphäre die Plattform X, früher Twitter, verlassen hat. Ja. Und diese Frau oder Mann, also das ist auch transident oder so, stand da, mit diesen Mordfantasien, die rät ansonsten Kindern dazu, Pubertätsblocker einzunehmen.
Ja, ja.
Ne? Also nur damit wir das mal so richtig einordnen können.
Gut. Ja, da weiß nicht, könnte man den Gedanken entwickeln, Kriege können auch was Schönes haben, wenn sie nach Deutschland kommen. Aber das ist dann das Maximum an Galgenhumor. Tatsache ist, dass all das Konsequenzen hat, auch wenn das Regime nicht so ganz sehen möchte. Denn die Welt berichtet, rund ein halbes Jahr nach dem Start der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg erreicht die AfD dort in einer neuen Umfrage den bisherigen Höchstwert. Bei der Sonntagsfrage kommt die AfD auf 32% der Stimmen, die SPD auf 23, wie Infratest DIMAP berichtet. Und das kann natürlich nicht sein. Also das ist völlig klar. Du hast schon gesagt, auch Herr Klingbock möchte ja die AfD unbedingt verbieten lassen, weil es sei historischer Auftrag. Und immer wenn, das kann man ja leicht erkennen, immer wenn Leute historische Aufträge zur Verbesserung der ganzen Menschheit empfinden, dann ist es gefährlich, wenn sie dann auch noch Militär schreien und dann auch noch Deutsch sprechen, dann ganz schlechte Tradition.
Ja, ich meine, die AfD, ja, Entschuldigung.
Nee?
Die AfD wird ja sicher überall stärker werden, weil die Leute ja irgendwie mitkriegen, dass es keinerlei Politikwechsel gegeben hat. Ja? Und dann bin ich auf die nächsten Wahlen gespannt, falls nichts dazwischen kommt. Also ich meine, ne, könnte ja auch, Lauterbach und WHO warnen ja, dass wir von Pandemien überrannt werden, warum auch immer. Aber ich denke, wenn die AfD, wenn es keine Koalition mehr außerhalb der AfD gibt, ich glaube, dann wird es auch diese Wahl dann nicht geben. Ja? Also,
das habe ich jetzt tatsächlich nicht verstanden.
Nein, wenn sie es nicht mehr schaffen, eine Koalition zu bilden außerhalb der, klar, dann müsste die AfD die absolute Mehrheit haben. Aber das wird vielleicht jetzt nicht sein. Also natürlich wollen sie die verbieten, aber ich glaube, das wird nicht hinhauen. Ich bin auch nicht sicher, dass sie das überhaupt versuchen. Möglicherweise reicht es, weißt du, zum Beispiel, wenn du in die Polizei willst und AfD-Mitglied bist, dann nehmen sie dich jetzt nicht mehr. Ne?
In Bayern.
Und in Bayern, ja, und du kannst auch rausgeschmissen werden. Also das ist jetzt im Schwange, man überlegt. Ja, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen.
Genau, der bayerische Innenminister hat das jetzt angekündigt und die Welt berichtet. Jetzt haben sie ein Verzeichnis aufgestellt, das für die Bewertung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst verwendet werden soll. Da ist die AfD aufgenommen worden, zusammen mit anderen Terrororganisationen, wie Bayern es darstellt. Innenminister Herrmann meint, dass solche Menschen nichts im öffentlichen Dienst verloren hätten, die eben AfD-Mitglied sind zum Beispiel. Das ist mal fraglich.
Ja.
Sich das juristisch darstellt am Ende, aber erstmal haben sie sich eine Möglichkeit geschaffen, AfD-Mitglieder abzulehnen, wenn die dann in den öffentlichen Dienst wollen.
Genau, das ist nämlich, sie verfolgen zweierlei gegen die Konkurrenz. Das ist ja reine Konkurrenzgeschichte, ne? Weil dann sind sie nicht mehr an der Macht, wenn die an die Macht kommen, so ungefähr. Aber sie wollen die Leute einschüchtern natürlich, wie bei den Hausdurchsuchungen. Also wenn du AfD-Mitglied bist, dann hast du hier nichts zu suchen im öffentlichen Dienst. Und es werden dann auch private Unternehmen nachziehen. Das ist ja immer so, ja. Wie bei LGBTQI sind sie ja auch alle nachgezogen und haben brav mitgemacht. Und erst wenn der Wind sich dreht, hören sie damit wieder auf. Also die Unternehmen werden mitmachen und werden dann auch anfangen, politisch einzusortieren.
Also du meinst die, und, die ein Gesamtkonzept haben für die Verteidigung und Betriebskampfgruppen? Ja. Die glaubst du, ja, würden sich nicht wehren gegen Regime-Durchgriffsversuche? Das ist ja eine steile These.
Ja, ganz steile These. Und den anderen Menschen, also den Otto-Normalwählern, ja, denen soll klar gemacht werden, immer wieder, wie schlimm die AfD ist, dass es völlig normal ist, Leute auszugrenzen, nur weil sie die AfD wählen und so weiter. Also damit man auch den nächsten Schritt gehen kann. Ne? Leute müssen sich an immer dran gewöhnen. Das ist wie mit dem Tabubruch in der Pressefreiheit mit Kompakt. Ja? Das ist ja ganz eindeutig zu sehen, dass, und der Mensch gewöhnt sich ja wirklich an alles. Ne? Und die stetige Wiederholung, die bewirkt ja was. Also ich kenne Leute, die es einfach nur blind wiederholen. Also die eigentlich viel, auch in der Corona-Zeit und so hinterfragend war, aber dann genau diese Propagandaparolen, also die AfD, die kann man ja nicht und das geht ja nicht und so. Und ich sag, wenn man nachfragt, kommt da natürlich nichts mehr. Also das sind nur Parolen, die man aufnimmt und irgendwann für wahr hält, weil sie halt so oft gesagt werden.
Und die anderen werden müde. Also das erlebst du ja auch viel. Also selbst die, die nicht mehr Tagesschau gucken und die voll und ganz sehen, was da passiert, die sagen auch, mein Gott, ich will es ja alles gar nicht mehr. Ich habe mir jetzt Nachrichtenabstinenz verordnet. Ich beschränke mich jetzt oder so Rückzug ins Innere und so. Alles
man kann
verständlich.
Es verstehen.
Ja, absolut. Ja. Absolut, alles verständlich.
Ist nur nicht hilfreich, weißt du? Der Bürger fühlt sich schlecht, der tut nichts mehr, weil er sich nutzlos fühlt, weil er so nach dem Motto, ich kann eh nichts machen, aber er ist ja nutzlos, weil er nichts tut. Ja? Und das ist leider das Problem bei der Geschichte. Wenn er das täte, wenn er sich wehren würde, dann wäre er nicht mehr nutzlos. So ist er natürlich nutzlos.
Wie diese Verschleppungsmethode funktioniert oder diese Zermürbungsmethode zeigt jetzt eine weitere Meldung aus Brandenburg. Denn eben da gibt es auch ein Landesverfassungsgericht. Ich weiß, das ist, ob es die nun gibt oder Penkmann, ob wir Verfassungsgerichte, die können wir dahin schmieren, wo Angela Merkel hingehört. Jedenfalls das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat nun erklärt, das Corona-Versammlungsverbot war verfassungswidrig, potzblitz, in einem Urteil am vergangenen Freitag über die Verfassungsmäßigkeit zahlreicher Corona-Maßnahmen aus dem Jahr 2020 hat es entschieden, auf Antrag der rechtsradikalen Nazis, Rechtsextremisten, Rechtskatholiken, der AfD natürlich. Die AfD-Landtagsfraktion nämlich hatte gegen die Maßnahmen geklagt und bekam nun in weiten Teilen Recht, wie das am Gericht am Mittwoch verkündete. Und auch hier ist die Konsequenz, gar keine. Eben gar keine.
Also ich frage mich, kriegen jetzt all die Leute, die wegen Verstößen gegen die Maßnahmen Bußen gezahlt haben, kriegen die jetzt alle ihr Geld zurück?
Ja, sobald Nancy Faeser verhaftet wird, ist das der Fall.
Ja, aber das wäre auch ganz interessant. Also, kleiner Aufruf.
Wäre, hätte
Fahrradkette.
Fällt alles aus, weil es hat eben keine Konsequenz, wenn du als offenkundig korrupter Mafiakönig oder als so eine Terroristin.
Du redest von Spahn?
Ja, in dem Fall rede ich von Spahn. da sogenannte Masken kaufst. Der Mann ist ja wirklich berufskorrupt. Das ist ja irre. Ja? Der ist ja schon als korrupter Schmierlappen im Bundestag aufgefallen. Da saß er noch im Hinterbein. Ist so. Da saß er im Gesundheitsausschuss und hat nebenbei eine Pharma-Beratungsbude. Googelt es, Fokus berichtet. Damals.
Ja,
damals haben sie sich die Mühe noch gemacht und ja, so aufgeflogen mit der Hand in der Keksdose, haben sie gesagt, ups, sie war nicht nett, jetzt lasse ich den Keks drin liegen, angeschmiert, wie ich ihn habe. Macht nichts, mache ich einfach weiter. Und dann hat er sich vom kleinen Gangster zum Großverbrecher und Massenmörder hochgearbeitet und diese Kreatur läuft immer noch draußen frei rum, ja, und tut jetzt so, als ob er unter Druck stehen würde. Die Staatspresse simuliert so ein bisschen Kritik und sagt, naja, da hat er so einem Spediteurskumpel aus seiner Nachbarfraktion irgendwie ein paar Millionen zugeschustert oder vielleicht auch ein paar mehr noch, als er diese sogenannten Masken gekauft hat, aber macht ja nichts. Der bleibt definitiv Fraktionsvorsitzender, bevor der zurücktritt. Da friert die Hölle zu. Und Gleiches dürfte für die europäische Mafia-Königin Ursula von der Leyen gelten. Die Berliner Zeitung, das Stasi-Altpapier aus Berlin, jubelt ja gerade, Pfizer-Gate eskaliert. Droht Ursula von der Leyen jetzt das aus? Und es gibt ja so eine Journalismusregel, immer wenn eine Frage formuliert wird in einem Zeitungstitel, lautet die Antwort nein. Berliner Zeitung berichtet, laut der Financial Times gehen rechtspopulistische Abgeordnete davon aus, ausreichend Unterstützung für einen Antrag gesammelt zu haben, der den Rücktritt der Kommission fordert. Auslöser ist ein Urteil des EU-Gerichts, das von der Leyens Umgang mit privaten Textnachrichten von Pfizer-Chef Albert Bourla rügte. Das Misstrauensvotum könnte bereits im kommenden Monat stattfinden. Auch wenn von der Leyen die Abstimmung überleben dürfte, könnte es gezwungen sein, politischen Gegnern sowohl von links als auch bla bla, jada, jada, jada.
Ja, ich meine, es war bekannt, dass sie diese korrupten Geschäfte mit Bourla von Pfizer gemacht hat. Ach, es war bekannt, dass sie das per SMS gemacht hat, an allen offiziellen Stellen vorbei. Es war bekannt, dass sie die SMS dann gelöscht hat und irgendwo hat verschwinden lassen. Und dann ist sie nochmal wiedergewählt worden zur Kommissionspräsidentin. Das war vorher bekannt alles, ja. Und ich meine, es war auch bekannt, dass was Spahn mit seinem Maskendeal gemacht hat, ja, diese 7 Milliarden, die er versenkt hat, das war bekannt, das wusste Lauterbach, ja. Der hat nur den Bericht nicht rausgegeben. Und dafür ist jetzt Spahn zum CDU-Fraktionschef befördert worden.
Ja.
Ja? So, und sie haben alles getan, diesen Bericht zurückzuhalten. Diesen Bericht, der im Ministerium von Lauterbach mal gemacht wurde, der wurde niemals gezeigt. Und ich glaube, die Welt war es oder so, die ihn rausgeklagt hat jetzt. Ne? Wo wirklich drin steht, was der alle wieder sich das an sich gerissen hat, der Spahn, ja. Also auch alle offiziellen Stellen oder alle, die sie damit was zu tun haben, die sowas normalerweise machen, zur Seite gewischt hat und dann angefangen hat, zu völlig überteuerten Preisen diese Masken zu bestellen, ja. Zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich genau wusste, dass es sich um keine Pandemie handelt, weil das in den RKI-Files bereits drin stand. Also im März 2020 haben ja die RKI-Leute schon erkannt, dass es keinerlei Pandemie gibt, mussten aber auf Anweisung von Spahn so tun, als ob es eine Pandemie ist, während Spahn ab dem 8. März diese Maskendeals eingefädelt hat. Oh, Potzblitz. Hä? Also korrupter geht's gar nicht, nee, irgendwie.
Das muss man ihm lassen. Also korrupter als Spahn, das bekommt niemand hin. Das ist mal ja, ganz sicher.
Und Infrarotmedien, also diese russenfreundlichen, muss man dazu sagen.
Russentrolle, ja.
Ja. Die schreiben übrigens, dass Bourla hunderttausende Masken ans Spahn-Ministerium verkauft hat. Also ich habe das auch schon mal gehört, aber ich kann das nicht nachprüfen.
Trigema.
Nee, Bourla.
Achso, ich kenne das mit Trigema, dass die Gruppe da vom Trigema schon Monate vorher
Bescheid
wusste.
Das kann schon sein, aber auch Bourla. Und das ist da, wo zufällig Spahns Ehemann als Lobbyist arbeitet. Also ich meine, nichts hat mit nichts zu tun. Ja. Und dann bin ich doch auf eine interessante Meldung bei X gestoßen, gepostet von Frau Hodel. Ja. Und da schreibt das Logistikunternehmen Fiege auf seiner Website, dass es vom damaligen Spahn-Ministerium, also Gesundheitsministerium, engagiert wurde. Und ich zitiere, bereits Ende Februar 2020 konnte Fiege ein sofort umsetzbares Notfallkonzept für die Lagerung und Verteilung kritischer Güter vorlegen. Also das ist ein Logistikunternehmen. Jetzt frage ich mich natürlich, wann wurde das bestellt? Da brauchst du ja ein bisschen Vorbereitung. Also,
die wussten das vorher, meinst du?
Nein. Nein.
Woher denn?
Ja, natürlich wussten
die das. Niemand hatte die Absicht, eine Pandemie zu errichten.
Genau. Es ist wirklich, aber weißt du, es liegt alles so auf dem Tisch. Und Spahn wird Fraktionschef. Ja, natürlich. Ich meine, der ist ja auch wunderbar erpressbar. Der macht alles, was weiß ich nicht, Merz, irgendjemand von ihm will. Ne?
Ich glaube, den muss man gar nicht erpressen. Also
nein.
Spahn zu erpressen, das wäre so, als ob man einen Drogenabhängigen irgendwie zwingen würde, nochmal, also der voll drauf ist, nochmal ein Stückchen allein zu nehmen. Ich glaube, es tut gar nicht Not. Ich glaube, der macht das ganz freiwillig. Ja, ganz freiwillig immer weiter. Das ist gar nicht nötig. Es geht mit Hochdruck und mit Falldampf in der Richtung weiter und auch in anderen Richtungen. Wenn wir wieder an den dunkelsten Fleck in Berlin schauen, ja, das ist ein Freudscher, also in Deutschland schauen, das ist Berlin, noch knapp vor Köln, obwohl ich ja immer noch glaube, Köln hat eine Chance, das aufzuholen. Das ganze Rheinland ist ja, was das Shit-Level angeht, nicht weit entfernt. Aber jetzt legt Berlin gerade mal wieder einen vor. Die Berliner Zeitung meldet, seit Jahren wird über das Neutralitätsgesetz in Berlin diskutiert. Nun endlich einigen sich die Regierungskoalitionäre. Lehrerinnen dürfen Kopftuch tragen. unter gewissen Bedingungen. Ein Kopftuchverbot soll nur noch greifen, wenn aufgrund nachweisbarer Tatsachen durch das Kopftuch eine konkrete Gefährdung oder Störung des Schulfriedens vorliegt. Jeder einzelne Fall muss jetzt geprüft werden. Also hurra, Kopftücher raus, Scharia an und Islamrecht an. Zumindest ist die Grundlagen damit geschaffen. Und gleichzeitig weigert sich der Berliner Senat weiterhin, trotz entsprechenden Gerichtsurteils, die Vornamen zu nennen, der Täter, die Kriminalstatistik, die in Berlin explodierte, anführen. Die Berliner Zeitung schreibt, um dies nicht beantworten zu müssen, führten die Juristen der Innenverwaltung verfassungsrechtliche Gründe an, die beim ersten Mal, gemeint ist die Klage der AfD, die sie da gewonnen hatte, beim ersten Mal gefehlt haben. So besteht aus Sicht des Senates ein Missbrauchsrisiko. Zitat, dieses manifestiert sich letztlich in der Propagierung eines Weltbildes, wonach Menschen mit Migrationsgeschichte ungeachtet ihrer deutschen Staatsbürgerschaft allenfalls als Passdeutsche beziehungsweise als Deutsche zweiter Klasse anzusehen sein und niemals gleichberechtigte Mitglieder des als Abstammungsgemeinschaft entstandenen deutschen Volkes werden können, heißt es unter anderem. Die Innenverwaltung sieht eine, Zitat, reale Gefahr der Stigmatisierung und pauschalen Herabwürdigung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und weiter heißt es, in zahlreichen Äußerungen und Beiträgen, insbesondere sozialen Medien, wird propagiert, dass Angehörige bestimmter Ethnien einen stärkeren Hang zu Straftaten haben, und zwar aufgrund ihrer Herkunft. Dies verstoße gegen das in der Berliner Verfassung verankerte Diskriminierungsverbot. Ich verkürze das mal ganz drastisch, Milena. Der Berliner Senat meint, die Tatsache, dass arabischstämmige Muslime bei weitem Abstand die Kriminalstatistiken anführen, das darf man nicht sagen, weil das die Staatsideologie gefährdet.
Ja, arabischstämmige oder Afghanen halt, das ist ja nicht, die sind ja nicht so arabischstämmig. Die
kommen auch noch dazu, ja.
Wo wir jetzt ja da diesen Messerangriff in Wangen hatten, ein Asylbewerber, der abgeholt werden sollte von der Polizei, weil er zum Haft antritt, ne, wegen Körperverletzung, hat dann auf den Polizisten eingestochen. Ja, dann habe ich mal bei X Messerangriff und Afghane eingegeben und dann kommen Aschaffenburg, Ingolstadt, Siegen, Berlin, Hochdorf, Magdeburg und dann habe ich aufgehört. Das sind immer Leute und das geht jetzt bei mir nicht gegen Afghanen generell, natürlich nicht. Aber das sind junge Männer aus Kriegsgebieten, die hier hinkommen, warum auch immer, ja, nicht sozialisiert sind, und dann halt ihr Ding machen oder dann auch von irgendjemandem aufgehetzt werden. Irgendwelche Straftaten werden nicht richtig bestraft, werden auch nicht abgeschoben, wie man bei dem ja auch gesehen hat. Ja. Und dann darf man das nicht sagen. Ja, also wie gesagt, es geht ja hier nicht um, alle Afghanen sind kriminell, sind sie natürlich nicht. Sind auch nicht alle Syrer kriminell, aber man muss doch Probleme benennen können. Und genau damit wirst du dann stigmatisiert, wenn du diese Probleme benennst. Ne? Dann bist du halt auch wieder rechtsradikal und gesetzesuntreu.
Ja.
Und Dobrindt feiert sich jetzt, weil er Familiennachzug erstmal ausgesetzt hat. Ne? Und ich frage mich immer, ich denke immer ganz oft an diese Volksfeste, die nicht mehr stattfinden. Und ich habe noch nie was davon gehört, dass man jetzt alles dafür tun will, den Gemeinden zu helfen, ihre Volksfeste durchführen zu können. Und es passiert genau das Gegenteil. Es werden einfach hohe Auflagen für die Sicherheit erlassen, ja, die richtig viel Geld kosten. Ja. Und wenn die es nicht bezahlen können, dann wird halt nicht gefeiert.
Weil das hat ja nichts damit zu tun. Weißt du, es geht ja nicht um, es geht ja da um allgemein um Sicherheit und da jetzt so Gruppen.
Nein, das geht nicht um allgemeine Sicherheit. Das geht nach diesen, nein, natürlich nicht. Das geht ja, wir hatten ja auf den Volksfesten in Solingen und so, da gab es ja Angriffe. Also natürlich geht es nicht ums Generelle. Aber verstehst du, diese Dinge finden dann einfach nicht mehr statt. Also Sachen, die gerade in kleinen Gemeinden ganz wichtig sind, ja, für den Zusammenhalt der Leute. Und ja, das ist dann scheißegal. Und über die Probleme darf man nicht reden. Und genau das erzeugt dann am Ende wirklich einen Hass auf alles, was fremdländisch aussieht, auf alle Menschen. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist meine ganz, ganz große Besorgnis, weil so ist es nicht, ja.
Tja, was allerdings stattfände, das sind islamische Wochen, Habibi. Die Welt schreibt, die islamische Hochschulgruppe Kiel hatte vom 5. bis 9. Mai eine Aktionswoche veranstaltet. Laut Kieler Nachrichten gab es danach hochschulintern Beschwerden über eine geschlechtergetrennte Sitzordnung. Augenzeugen berichteten, dass Männer und Frauen dazu aufgerufen worden seien, unterschiedliche Eingänge zu nutzen und getrennt voneinander Platz zu nehmen. Frauen sollen sich nach hinten setzen, Männer nach vorn. Außerdem hätten Besucher antisemitische Aufkleber auf Laptops ausgemacht. Und Melina, das, ich finde ja, Frauen, die sich gerade, eigentlich deutsche Frauen, die sich für den Islam einsetzen, das ist immer eine besondere Sache. Das ist so ein bisschen wie Hühnchen für McDonald's oder halt Spule für Gaza. Da frage ich mich auch wirklich immer, wie weit die zwei Neuronen dann noch reichen, die sie übrig haben. Und man wünscht denen doch eigentlich, man wünscht denen doch ganz schnell das Kalifat, oder?
Ja, ich meine, Islam an sich oder sagen wir mal, Moslems an sich sind ja nicht alle so, vor allem nicht, wenn sie in Deutschland sind. Ja, die verlangen jetzt nicht da alle, dass sich Männer und Frauen getrennt hinsetzen. Das ist eher, ich kenne ja viele Moslems, die ich kenne, machen das mit ganz Sicherheit nicht. Aber daran sieht man ja, das ging ja auch noch darum, dass dort ein Salafist gesprochen haben soll. Da sieht man ja, dass das jetzt keine normale Moslem-Veranstaltung war. Also mit Leuten, die hier angekommen sind, ja. Aber es ist auch völlig verrückt. Das war ja absehbar. Ich meine, wenn sowas verlangt wird, da muss man dazwischen gehen, ne? Auch wenn die Uni sich dann abputzt und sagt, oh, wir haben ja nur den Raum zur Verfügung gestellt.
Genau. Wollte gerade sagen. Die Kanzlerin wusste von nichts. Also die Uni-Kanzlerin ist wie der Schmerkel. Die wusste von gar nichts.
Ich sag dir eins, sowas spricht sich ja ganz schnell rum, ja. Mhm. Weil da haben sich ja auch welche richtig beschwert, ja, zu Recht. Und dann muss man sofort einschalten und sagt, hört mal zu, ihr seid hier bei uns, ja. Ihr seid in Deutschland und da werden Frauen nicht nach hinten gesetzt und Männer nach vorne. Ja,
also. Ja, da irrst du dich halt. Das würden sie jetzt doch. Das ist nämlich nicht so, dass wir noch da sind, wo wir mal waren. Und das ist jetzt tatsächlich deren Deutschland, denn das war auch kein Einzelfall. Apollo berichtet, dass das, was da in Kiel geschieht, genauso auch in Berlin, an der, wie Apollo schreibt, renommierten Charité, und die Charité kenne ich nun gut, es gibt überhaupt gar keinen Grund, die mit diesem Wort zu belegen, mit diesem Adjektiv, jedenfalls an der renommierten Charité in Berlin trennt die muslimische Hochschulgruppe Mad Slam Collective bei Veranstaltungen Männer und Frauen, teils sitzen sie im Hörsaal strikt getrennt. Auf Anfrage zur Begründung und Freiwilligkeit dieser Praxis schweigen sowohl die Gruppe als auch die Universitätsleitung. Also das ist kein Einzelfall.
Also ich weiß noch, als ich 2015 dieses Buch von Noel Beck gelesen habe, die Unterwerfung. Ich habe es damals nicht kapiert. Ja, ich weiß, aber ich habe es damals nicht kapiert, weil ich mir das in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Ich denke, was für ein seltsames Buch. Und es steht im Grunde in diesem Buch drin, was jetzt tatsächlich passiert, was für mich komplett undenkbar war. Ja.
Sure.
Aber Frankreich ist ja eh Vorreiter, ne? Also in dieser ganzen Geschichte.
Ja, die haben sich ein bisschen früher ein bisschen mehr noch importiert, vor allem als Algerien und der Gegend. Bei uns hat's
naja,
ein
gut,
bisschen
das waren ja die waren ja Kolonialmacht in Nordafrika, ne? Und das hat damit natürlich direkt zu tun.
Ja. So ist es. Jetzt ist es eben so. Und ehrlich gesagt, da bin ich dann bei den Grünen, sagen, ich freue mich drauf auf das, was jetzt kommt. Die haben es halt verdient, die das mitgemacht haben. Und ich glaube, spätestens wenn dann eine Milena Preradovic ihren eigenen Eingang zubewiesen kommt und hinten sitzen muss, dann knallt es, glaube ich. Das will ich erleben, wie sie dir sagen, dass du da hinten sitzt und
nein, das sagt Eingang niemand. Hast.
Nee, glaube ich
der
auch
nicht.
Der
muss noch geboren werden, der mir das sagt.
Deswegen, es muss halt jetzt knallen. Es muss halt jetzt so sein, dass sogenannte Feministen das dann abkriegen und mal gucken, wie sie damit klarkommen. In Berlin jedenfalls ist der Senat, der nicht verraten möchte, dass Mohammed und Abdullah auf den Listen stehen, weil das ist ja nicht, das wäre diskriminierend. Der hat aber jetzt, Milena, endlich den goldenen Schuss gefunden gegen die Gewalt. Also Berlin hat jetzt eine Geheimwaffe gefunden und hat richtig konsequent gehandelt. Und die Bild-Zeitung jubelt auch gleich. Du weißt sicher, wovon ich spreche.
Du meinst das Waffenverbot im Nahverkehr?
Berlin greift durch, schreibt die Bild. Berlin greift durch. Die Junge Freiheit sagt, Berlin beschließt komplettes Waffen- und Messerverbot im Nahverkehr.
Ja, du darfst nicht mal eine Atombombe mit reinnehmen in den Zug?
Ganz strikt. Tut mir leid.
Oh.
Auch die Panzerfaust, die ist draußen.
Aber wieso nur Nahverkehr? Achso, ja, weil das andere, der weitere, da darfst du dann noch.
Bundessache.
Das ist halt nicht Landessache.
Das ist Bundessache. Das heißt, wenn du aus dem ICE steigst im Bahnhof Zoo, musst du eben deine Panzerfaust und dein Giftgas abgeben. Du darfst nicht einfach in den Bus damit.
Mhm. Muss man wissen.
Man muss ja rechtzeitig packen.
Sind denn Spritzen eigentlich auch verboten? Die gehören, glaube ich, nicht dazu, ne?
Du fragst vermutlich wegen der Fetila Musik?
Ja, genau. Wegen dieser großen Musikveranstaltung in Frankreich, wo es ja zu ganz schweren Ausschreitungen kam. Aber das perfideste sind ja so Spritzenattacken. Ne? Also ich glaube, es gab über 130 Fälle von Angriffen mit Spritzen. Also vor allem auf Frauen. Ja? Und die sind dann teilweise umgefallen, also waren ohnmächtig oder waren einfach verletzt. Ja? Piekser-Attacken nennen die das da. Und das gibt es dort schon seit längerem. Und ich nehme mal an, das wird dann auch zu uns rüberschwappen. Dann gibt es wahrscheinlich Spritzenverbotszonen. Ja? Ich weiß nicht, wie die Charité damit umgehen wird. Es wird wahrscheinlich das Einzige sein, was dagegen, was Dobrindt einfällt. Aber man fragt sich natürlich schon, wenn es zum Beispiel beim Champions League Finale gab es ja in Frankreich ähnlich wieder diese Krawalle, ja, von jungen Männern
aus arabischen Moslems.
Ja, mit Migrationshintergrund, mit arabischem Migrationshintergrund, ja. Und auch diese Spritzen tauchen da überall auf. Das ist ja orchestriert.
Ja,
das ist ja orchestriert. Ja,
so ist es.
Und da frage ich mich schon, wer orchestriert das da? Ja. Also, wer steckt jetzt wirklich dahinter und orchestriert das?
Tja. Jedenfalls wird in deutschen Medien darüber natürlich wieder so berichtet, dass man genau weiß, wie es aufgenommen werden soll. Wenn du solche Organe wie den Spiegel liest, dann liest du von Spritzenattacken auf Frauen ganz allgemein. Und wenn man etwas weiter liest, stellt man fest, dass unter Allahu Akbar rufen mal wieder arabische Moslems das Ganze veranstaltet haben offensichtlich. Und auch nicht nur Spritzenattacken gegen Frauen, sondern auch Prügeleien gegen andere und Polizisten vom Zaune brachen. Es gab also regelrecht Straßenschlachtszenen dabei. So viel zu Feierlichkeiten unter den Insassen der sogenannten EU. Lustigerweise, oder vielleicht nicht unbedingt lustigerweise, aber doch erstaunlicherweise, wandern, das schreibt News, seit 2005 jedes Jahr mehr Deutsche aus, als ins Land zurückkehren. Aber nichts hat mit irgendwas zu tun. Im selben Zeitraum, also von 2005 bis 2024, wuchs die ausländische Bevölkerung um 8,7 Millionen Personen. Mittlerweile beträgt der Ausländeranteil rund 14,8%, Tendenz steigend. Das berichtet News. Und interessant finde ich daran vor allem als Migrant, der ich selber bin, die ziemlich deutliche Untermauerung der These, dass Migration nicht das Problem ist, ihr Lieben. Und Ausländer, ein derartig dämlicher Indikator dafür ist. Und auch der Ausländeranteil, da wo ich nun gerade lebe, ist der Ausländeranteil weitaus höher. Also liegt bei rund einem Drittel. Und es gibt keinerlei Vorkommnisse wie diese Spritzenattacken oder irgendwelche Amokläufe oder nötige Messerverbotszonen oder. Weil es eben nicht darum geht, dass Ausländer im Allgemeinen irgendein Problem sind, sondern die Frage ist, welche Ausländer da kommen und was wir eben zulassen und uns ins Land holen. Aber diese Zahl finde ich schon recht erstaunlich, hier gesagt, Melina, oder? Seit 2005 jedes Jahr mehr weg als zurückkommen. Seit 20 Jahren.
Ja, wir beide gehören dazu. Wir sind beide weg.
Ja.
Also ich ja auch schon seit 2010.
Ich bin 2007 das erste Mal gegangen. Und bin dann aus privaten Gründen damals auch schon mit der Ansage, diese EU ist das Ende. Damals haben sie mich alle für völlig bescheuert gehalten. Also selbst auch der engere Freundeskreis sagte, was du da so siehst. Ne? Dann kam ich ein paar Jahre später wieder aus sehr privaten Gründen. Und sagte, ja, bin allem recht behalten, nur blöderweise musste ich wieder zurück. Und sah mich leider sehr bestätigt, bis ich dann wieder ging. Und das Schöne ist ja zu lesen, dass wir offensichtlich nicht ganz alleine sind. Also du und ich.
Nee. Wir sind nicht alleine. Und es ist jetzt das Problem, dass natürlich die Gutverdienenden, auch viele Unternehmer, also es kriegt das ja auch so ein bisschen mit, die gut Ausgebildeten, das sind ja die, die das Land verlassen. Weil das sind ja auch die, die woanders etwas aufbauen können oder ihre Geschäfte von dort aus machen oder irgendwie so, ja. Das heißt, Deutschland blutet halt auch aus. Ne?
Ja, aber also, keine Sorge. Wir wissen ja von Robert Heinemann-Habeck, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also Insolvenzen zum Beispiel sind ja gar nicht schlimm. Da passiert ja nicht so viel.
Du weißt, dass der jetzt im Talkshow-Master wird?
Was? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ja, Talkmaster wird der. Zwei irgendwo im Theater. Was? Also der sitzt im Theater und das Format heißt dann Habeck Live. Und dann will er tiefgründige Gespräche führen.
Und wer sendet das?
Nee, ist im Theater, das wird gar nicht gesendet.
Da muss man Karten für kaufen.
Erstmal nicht, ja, ich glaube, muss man Karten für kaufen. Ich habe es auch nur überflogen.
Irgendwas sagt mir, dass das Bundesfamilienministerium alle Karten aufkauft für die nächsten 10 Jahre. Okay, aber Robert Heinemann-Habeck, der hat ja gesagt, Insolvenzen sind gar nicht so schlimm. Das schiebe ich voraus, weil es wichtig zu wissen für das, was die Welt jetzt vermeldet. Die schreiben nämlich, der rasante Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland setzt sich fort. 11.900 Firmenpleiten meldet die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform für das erste Halbjahr 2025. Das sind rund 9,4% mehr Fälle und unterm Strich so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Dann setzt Kreditreform dazu, trotz einiger Hoffnungssignale steckt Deutschland weiter in einer tiefgreifenden Wirtschafts- und Strukturkrise. Das klingt irgendwie anders als das, was BlackRock Fritz gesagt hat, Melina, oder? Der hat ja gesagt, dass der Stimmungsumschwung da ist.
Ja, man sollte sowieso immer das Gegenteil von dem annehmen, was Fritze Merz so sagt, weil die richtig gute Nachricht kommt aus Argentinien. Da schreibt Apollo, In Argentinien wächst die Wirtschaft überraschend schnell und überholt dabei sogar die chinesische Wirtschaft. Allein im ersten Quartal wuchs das BIP gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,8%. Und genau das ist diese Milei-Regierung, die Kanzler Merz ja unglaublich verabscheut. Ja? Und er möchte ja, wie man an den Insolvenzen sieht, einen anderen Weg gehen.
Ja. Also ich muss schon sagen, nach der Iran-Khamenei-Einordnung vorhin und dem jetzt, du taugst als Regierungssprecherin auch für die dunkle Seite. Wir dürfen dich nicht an die dunkle Seite verlieren, das wäre gruselig.
Ich kann alles, Junge, ich kann alles.
Einen anderen Weg gehen, ja. Also er geht auf jeden Fall, das macht Merz konsequent, immer den Weg der Verarsche. Ich habe schon oft gesagt, CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands. Das müsst ihr einfach aushalten, es bleibt dabei. Bild berichtet, die Regierung bricht ein großes Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Das ist nicht das alte Versprechen, was sie gebrochen hat mit der Verschuldung, sondern es ist ein ganz neues Versprechen, was sie bricht. Finanzminister Lars Klingbeil hat im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 25/26 keine Senkung der Stromsteuer eingeplant. Lediglich eine Absenkung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes ist vorgesehen, auch für Land- und Forstwirtschaft, so heißt es in dem Papier. Verbraucher und viele kleine Betriebe gehen leer aus. Dabei hieß es im Koalitionsvertrag eindeutig, dass, Zitat, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß abgesenkt werden soll. Für alle, schreibt Bild nochmal mit Ausrufezeichen. Mhm. Ersparnis von mehr als 200 Euro fällt weg.
Tja. Ja. Und was sagt der, sollte ja als Kompensation zur CO2-Steuer, die ja immer höher wird, das war die Kompensation dafür, die fällt jetzt weg. Also wird es halt einfach nur teurer für die Bürger und für den Mittelstand. Ne? Und der Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frey, CDU, der sagt, die Senkung der Stromsteuer für private Haushalte ist haushälterisch einfach nicht zu verantworten.
Na dann.
Die haben 1 Billion Schulden gemacht, aber kein Geld in der Tasche für irgendwas, was sie versprochen haben. Und als er noch in der Opposition war, da hat Frey beklagt, wir haben in Deutschland die 40-fache Stromsteuer im Vergleich zum europarechtlichen Minimum. Also es ist 40-fach so hoch,
ja, das musst du,
wie es sein müsste.
Das musst du verstehen.
Hä?
Das musst du verstehen.
Muss ich verstehen?
Natürlich, guck mal, es ist, Millionen werden gebraucht für die Förderung von transideologischen Mordaufrufen. Die wären ja nicht mehr da,
ja,
wenn
Ukraine
der Untertan entlastet werden würde.
Ukraine nicht vergessen.
Die Bodybags, die 8000 für die Ukraine, die hast du ja mitbekommen?
Nee, Bodybags?
Nee, die Bundeswehr hat plötzlich 8500 Leichensäcke eilig bestellt. Ui. Und Florian Warwick fragte dann, der Nachdenkseiten, der letzte Journalist in der Bundespressekonferenz, der nutzte dann die Bundespressekonferenz, um nachzufragen, wofür sie die brauchen. Ob sie jetzt also 8500 Tote einplanen, ob sie irgendwas vorhätten oder ob sie die vielleicht an die Ukraine gegeben hätten und deswegen nachkaufen. Darauf gab es eigentlich keine wirklichen Antworten. Also eine Schmallippigkeit und so, man wolle darüber nicht reden.
Was der Wadefuhl, der neue Baerbock, jetzt bei Maybrit Illner gesagt hat, also auch, das kennen wir eigentlich nur von Michael Roth, ja, der jetzt nicht mehr im Bundestag sitzt und in Georgien gerne demonstriert. Also der Wadefuhl hat dann gesagt, ja, wenn die USA ausfallen, dann muss Deutschland in der Ukraine einspringen und wir müssen zu Hause den Gürtel enger schnallen. Das hat der echt gesagt. Wir müssen zu Hause den Gürtel enger schnallen.
Wundert dich das?
Nee. Aber ich muss sagen, auf der Baerbock-Skala, der kommt schon fast ans Original.
Okay, ja, das ist so. Aber dass es mit Volldampf in diese Richtung weitergeht, das hat mal wieder. Und ich, so ein bisschen bin ich ja stolz auf meine Heimatstadt Berlin, weil sie beweist einfach, dass sie beim wirklich Kaputtsein mal ganz vorne dabei ist. Also komischerweise ist ja immer, wenn Berlin die Hauptstadt ist, läuft es nicht gut. Also in den ersten Akt müssten wir sie eigentlich wieder wegverlegen. Ich bin eigentlich dafür, dass irgendein Kaff am Rhein könnte eigentlich wieder Hauptstadt werden, dann wird es vielleicht anders. Jedenfalls, Apollonius berichtet vom Berliner Umverteilungsmechanismus, der mal wieder Avantgarde ist. Vor 4 Jahren stimmten die Berliner in einer Volksabstimmung für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. 58% der Teilnehmer entschieden sich für den Vorstoß, 200.000 Wohnungen in Berlin wieder zu verstaatlichen. Der Senat in Berlin sträubte sich lange gegen die Umsetzung des umstrittenen Beschlusses. Jetzt hat die neue Koalition vorgelegt. Am Wochenende haben sich die Spitzen von CDU und SPD im Abgeordnetenhaus auf Eckpunkte für ein Vergesellschaftungsrahmengesetz verständigt. Dies sieht Verstaatlichung und radikale Eingriffe in den Markt vor. Das Gesetz, das laut den Koalitionären voraussichtlich in rund 2,5 Jahren in Kraft treten soll, sieht Verstaatlichung vor, wenn, Achtung, Unternehmen lange Zeit zu wenig investieren, zugleich aber Gewinne aus dem Unternehmen für die Rendite der Eigentümer abgezogen werden. Auch bei konsequent fortgeführten Verstößen gegen Gesetze sollen Enteignungen möglich sein. Als ein weiterer relevanter Indikator sind die Klimaziele der EU, des Bundes und des Landes Berlin genannt. Wenn Unternehmen zu wenig tun, um diese zu erreichen, soll ebenso eine Verstaatlichung drohen.
Ja, stell dir mal
das
vor.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Doch, aber es gehört alles zum großen Komplex ja im Grunde. Ne? Entmündigung, ja. Enteignung, Bedrohung, mächtiger Staat, kleiner Mensch als Arsch. Ja. Ich meine, dieser Bürgermeister von dieser tollen Stadt Berlin, der ist ja ein CDU-Mann. Ne? Ja, und der will enteignen, wenn Unternehmen sich nicht an Klimaziele halten. Das ist wirklich, das sind Fantasien der Linksaußen von SPD und Grünen früher gewesen. Ja. Jetzt sind sie Mainstream in der CDU, genauso wie Ilse Aigner jetzt ja im Bayerischen Landtag die Regenbogenflagge aufgehängt hat. Das ist CSU, also ich glaube, Strauß rotiert, ja, und auch Kohl, der mutiert zur Roulade wahrscheinlich gerade im Grab. Ja.
Ja, aber Karl Wegener muss man eigentlich nur wissen, der vergenusswurzelt ja seine Bildungssekretärin, mit der ist er ja zusammen. Und diese Senatorin natürlich, wobei der Unterschied, egal, jedenfalls die Bildungssenatorin im Land Berlin, was ja, wo ich es ausspreche, schon Widerspruch in sich ist. Aber Berlin betreibt noch staatliche Schulen, auf denen man wirklich man grundsätzlich sagen kann, schickt eure Kinder nicht dahin. Und diese Bildungssenatorin, die steht jetzt, sagen wir, im Mittelpunkt so eines kleinen Problemchens. Die ist beim Lügen ertappt worden, weil sie nämlich einen Skandal um einen schwulen Lehrer, der von arabischen Islamschülern mit dem Tode bedroht wurde und verhöhnt wurde, gemobbt wurde. Da hat sie abgestritten, davon überhaupt erfahren zu haben. Und nachweislich wusste sie über Monate von dem Fall, hat also vor einem Ausschuss gelogen. Und der Einzige, der sie abberufen könnte, weil im Land Berlin kann das nicht das Freizeitparlament machen, der ist Kai Wegner. Also nur Kai Wegner könnte die Dame jetzt zurücktreten. Und politische Analysten der höchsten Leistungskategorie haben die Befürchtung, dass er das vielleicht nicht tun wird bei der Frau, mit der er schläft.
Aber es ist doch auch völlig wurscht, oder?
Ja.
Also ich meine, ob die jetzt weggeht oder dann anders, das ist ja in Berlin gerade, ich meine, es ist generell schon völlig wurscht, aber in der Berliner Provinzpolitik ist es doch schon im Grunde seit Jahrzehnten völlig wurscht.
Da hast du leider recht, ja. Mhm. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, jetzt klinge ich wie Monty Python, wäre es natürlich schön, dass Berlin eine Regierung hätte, die nicht offene Korruption und ja, eigentlich mehr oder minder beim Sex entscheidet, wer jetzt wo arbeitet, sondern so ein bisschen mehr so tut, als ob sie sich an demokratische Prozesse halten würde. Wäre ja eigentlich schön.
Das können sie nicht. Das kann ja nicht mal die Bundesregierung mehr so tun, als ob man sich an demokratischen Prozesse. Da sind wir drüber. Wir sind in postdemokratischen Zeiten längst. Ja, das wissen wir ja auch. Und der Bürger ist jetzt inzwischen so eingenordet, dass er das auch versteht und hinnimmt. Also die machen, was sie wollen. Ja, und das Schaf nickt und sagt, ja, ist halt so, ne?
Ja, Peter Thiel, der Palantir-Chef, hat ja auch gesagt, wir müssten unsere alte Demokratie überwinden. Wir sind längst in einem ganz neuen Zustand. Unsere alten demokratischen Prinzipien haben ausgedient. Das ist ganz zufällig. Ja. Der Mann, der von Donald Trump mehrere 100 Millionen dafür bekommt, dass er die Datenbanken der US-Regierung zusammenführt und jeden US-Bürger gläsern macht. Aber das hat mit gar nichts zu tun. Nichts.
Ja, genau. Die haben ja auch, glaube ich, in Bayern extra wegen Palantir, damit sie das einsetzen können, das Polizeigesetz geändert. Ja.
Ja.
Hessen und Nordrhein-Westfalen haben das auch. Und die anderen haben es, glaube ich, offiziell noch nicht, können aber jederzeit nachfragen bei Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und Palantir nimmt ja seine Daten, die klaut ja überall zusammen. Ne? Von Tankstellen, Überwachungskameras, in den sozialen Netzwerken sowieso. Überall, wo irgendwo Kameras irgendwo ins Internet oder irgendwo reingespeist werden, klaut Palantir gnadenlos alle Daten. Ja, und meistens auch im Auftrag, die haben ja vorwiegend von Regierungen Aufträge. Das heißt, Palantir macht die Drecksarbeit, ja, und macht das, was Regierungen nicht dürfen. Aber du musst dir mal vorstellen, die engagieren Palantir, also die bayerische Regierung engagiert Palantir, das rechtswidrig irgendwelche, unserem Recht zumindest, irgendwelche Daten klaut und lassen sie dann Daten klauen für die Regierung. Aber die Regierung tut es dann ja nicht, ne? So, genau das, so läuft das.
Das ist auch so eine Art NGO-Palast. Richtig, wollte ich gerade sagen. Ist ja auch eine Non-Governmental Organization. Also ist ja rein privat. Ich weiß gar nicht, was du willst. Also irgendwie habe ich das Gefühl...
Ich bin technikfeindlich. Ne? Ja, ich bin ein bisschen technikfeindlich.
Ja, wenn nicht sogar Feind unserer Demokratie, Frau Prevada.
Ja, unserer Demokratie auf jeden Fall. Ja.
Das müssen wir uns mal langsam anschauen. Ja, ihr Lieben, nächste Woche machen wir genau das. Ich fürchte, da gibt es neues Material. Und bis dahin kann ich euch nur sagen, was ich schon viel zu oft sagen musste. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Und keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie BlackRock, Friedrich Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 196 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.